Radio 1. Nur für Erwachsene.
Zwischen 1909 und 1913 hat das Museum für Naturkunde Berlin Expeditionen unternommen, und zwar in so eine Art Eldorado der Dino-Grabungen, nämlich nach Tendaguru in Tansania. Damals war das deutsche Kolonie. 230 Tonnen Dino-Material wurden damals aus dem Boden und nach Berlin geholt, und 40 Bambustrommeln und 6 Kisten voller Material lagen seither noch ungeöffnet im Depot. Daniela Schwarz hat nachgeschaut, was drin ist. Sie leitet dort die Sammlung für fossile Reptilien, Tetrapodenfährten und fossile Vögel, und sie ist von Haus aus Paläontologin und jetzt bei den Profis. Guten Morgen, Frau Schwarz.
Ja, guten Morgen, Frau Weber.
Bevor wir mit Ihnen in diese Kisten und Trommeln schauen, wieso waren die noch nicht geöffnet worden in den Jahrzehnten nach dem Fund?
Also diese Kisten, die sind sozusagen ein Überbleibsel von der Expedition oder von dem Originalmaterial. Man hat das ja damals sehr stark sortiert nach den Funden, die eben wissenschaftlich wertvoll waren, nach der damaligen Ansicht, oder eben auch so schön, dass sie in die Ausstellung sollten. Und das wurde eben primär präpariert. Und in diesen Kisten wurden dann eben kleinere Stücke gesammelt, die auch alle von einer einzelnen Fundstelle dort in der Region stammten. Mhm. Und man ist davon ausgegangen, dass das ein bisschen zurückgeschoben werden kann in der Präparation.
Aber über Jahrzehnte?
Genau, also es dauert natürlich mit der Präparation auch sehr lange. Man muss jetzt sagen, wenn man so einen einzelnen Knochen hat, ist der ja nicht so schön, wie er jetzt in der Ausstellung ist da, sondern da ist viel Gestein drumherum. Und es dauert mitunter mehrere Monate, bis man eben einzelnen Knochen so weit hat, dass die wirklich über lange Zeit auch erhaltungsfähig und schön sind. Und deshalb ist dieser Prozess eben einfach sehr, sehr langsam auch vorangeschritten. Und es kommt noch dazu, dass diese ganzen Sachen ja so ein Konvolut auch darstellen. Also das ist so eine gesamte Einheit. Wenn man da jetzt anfängt, dann einzelne Reste rauszunehmen und die schon zu präparieren, dann zerstört man da auch so einen Zusammenhang, ohne das gut zu dokumentieren.
Jetzt haben Sie nachgeschaut, was drin ist, aber nicht, indem Sie einfach den Deckel abgemacht haben, so wie ich das machen würde, sondern per Computertomographie. Wieso das?
Also uns war es wichtig, dass diese Sachen eben, weil sie so im Zusammenhang erhalten sind, auch zuerst mal zerstörungsfrei überliefert werden, also dass man die zerstörungsfrei untersuchen kann. Und mit der Computertomographie ist es ja eben möglich, Sachen im Inneren von eben einem Objekt darzustellen, ohne dass man es aufmachen muss. Man kann die dann eben in 3D visualisieren und hat aber trotzdem noch den Gesamtzusammenhang. Denn es ging ja darum, das sind ja Forschungsobjekte, die aber nicht nur vermitteln, was damals gefunden wurde an Dinosaurierknochen, sondern die auch zeigen, wie man eben damals gesammelt und geforscht hat. Das heißt also, welche Arbeitsweisen und Imaginationen und Prozesse eben dahinter stecken. Und es kommt eben auch noch dieser koloniale Zusammenhang dazu.
Jetzt aber erstmal die Jackpot-Frage. Was ist drin?
Also drin waren, wie erwartet, kleine Dinosaurierknochen.
Wie klein ist denn ein kleiner Dino-Knochen?
Also ein kleiner Dino-Knochen ist etwa 5 bis 6 Zentimeter. Es gab aber auch welche, die bis 20 Zentimeter groß waren. Man muss jetzt dazu sagen, diese Bambustrommeln, die sind einen knappen Meter. Also man hat da natürlich auch nicht so viel Spielraum gehabt, jetzt große Stücke rein zu tun. Mhm. Deshalb waren es eben kleine Knochen. Aber es sah eben auch einfach faszinierend aus, weil die zum Teil so kleine Wirbelknochen dann in großen Haufen und Clustern da zusammengelegt haben. Die haben eben alte Konservendosen genutzt, um die mit fossilen Knochen voll zu stopfen. Dann wurden zum Teil diese Früchte vom Affenbrotbaum genommen und mit Dinosaurierresten gefüllt. Und das Material, was drin ist, das gehört alles zu einem kleinen Dino, dem Dysalotosaurus, der auch bei uns in der Ausstellung steht, und ist dadurch relativ gut bestimmbar, weil wir eben diesen Saurier auch schon kennen.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie dokumentieren mit Ihren Untersuchungen auch Wissenschaftsgeschichte, die in dem Fall und zu einem Gutteil auch koloniale Geschichte ist. Was haben Sie diesbezüglich rausgefunden?
Ja, also auch da muss man sagen, ist jetzt nicht viel Neues in dem Sinne herausgekommen, dass man sowieso schon wusste, wie damals gepackt wurde oder wie die gearbeitet haben. Aber was wir natürlich jetzt haben, ist so eine mehr oder weniger lückenlose Dokumentation dieser Techniken, ohne dass man was dabei kaputt gemacht hat. Das heißt, wir sehen, welche Grabungstechniken angewandt wurden. Und man muss sich das auch ein bisschen so vorstellen. Die waren damals im Gelände irgendwo ganz weit weg, also 50 Kilometer Fußmarsch von der nächsten Stadt entfernt und mussten eben wirklich auch viel improvisieren. Und das hätte man heute in dem Kontext auch gar nicht mehr. Also dass man einfach sieht, wie wurde damals eben wirklich alles genutzt, was vor Ort war. Wie haben die Leute gearbeitet? Wie haben auch die Grabungshelfer oder die Präparatoren, die damals ja auch angelernt wurden und dort eben aus der Umgebung kamen, wie haben die gearbeitet?
Was passiert jetzt mit dem Material? Wieder ab ins Depot?
Nee, also wir konnten jetzt mit Hilfe dieser tomografischen Aufnahmen natürlich auch Listen erstellen, dass wir gesagt haben, es gibt bestimmte Reste, da lohnt es sich jetzt doch primär, die zu präparieren. Aber wir haben auch einige identifiziert, die wir durchaus im Originalzusammenhang auch aufbewahren wollten, wo man sagt eben, die sind wertvoll im Sinne eben dieser Dokumentation und die sollten so auch erhalten bleiben.
Das sagt Daniela Schwarz. Sie leitet die Sammlung für fossile Reptilien am Museum für Naturkunde. Und mit ihr gesprochen habe ich über neue, alte Funde oder alte, neue Funde einer Dino-Expedition nach Tansania. Besten Dank für Ihre Zeit heute früh.
Ja, vielen Dank auch.